Ja, für den König, für sein Reich. Die Weltherrschaft Jesu, dein Reich komme. Dieses Gebet Jesu, wie er es seine Jünger gab, das wollen wir jetzt noch ein bisschen näher betrachten. Darauf einzugehen, scheint mir gerade in dieser Zeit, wo die Reiche sich zusammentun, wo Weltherrschaft auch hier in ganz anderem Sinne unter einer ganz neuen Weltordnung aufgebaut wird, sehr wichtig, dass wir dieses Gebet und diesen Wunsch, diese Sehnsucht nach ihm, nach dem Kommen seines Reiches nicht aus dem Auge verlieren. Eigentlich müssen wir tatsächlich täglich beten: Herr, dein Reich komme. Auch mitten in diesem Abstimmungssonntag, wo dann es um ein Reich hier, Deutschland, geht. In der Schweiz übrigens stimmen die auch ab, aber da ist eine Volksstimmung oder Abstimmung für die Ehe für alle. Nun, von der Ordnung des Herrn her würden wir sagen, wir beten dafür, es wird nicht angenommen. Es ist doch nicht in seiner Ordnung, diese Ehe für alle. Allen. Nun, ich möchte das prophetische Wort heute ein wenig mehr betrachten. Prophetisch ist ja auch das Wort Gottes, wie es in unserer Zeit gedeutet werden kann und soll. Nun, in Amos, da sagt der Prophet: Bläst man etwa die Posaune in eine Stadt und das Volk entsetzt sich nicht? Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Wow. Also kein Unglück, kein noch so schlimmes und böses Schicksal oder politische Wege, die eingeschlagen werden, ist ohne den Herrn. Gott, der Herr, tut nichts, es sei denn, er offenbare seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Das heißt, er hat das schon offenbart, was alles jetzt hier geschieht und dabei ist zu geschehen. Das ist alles da. Ist es nicht da? Oh, tut mir leid, ich dachte, jetzt ist es da. Jetzt muss ich bei ihm gucken, ne? Tut mir leid. Ich lese so los, wie wenn es da ist. Hier bei mir ist alles da. Nun probieren wir es noch einmal. Wo liegt das dran? An hier aus. Warum tut das jetzt nicht? Ist da? Also, liebe Techniker, also, was soll ich tun? Hä? Was eben? Das ist ja enorm. Du brauchst nur Techniker ansprechen, dann tut es, oder? Also, so ist das heute. Also. Ah, da kommt es ja, super. Nun, nochmals, also, das ist eben das Wort von Amos 3, Vers 7, Gott, der Herr tut nichts, es sei denn, er offenbart seinen Ratschluss, er offenbart seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Also ist diese Situation offenbart. Und schauen wir mal in Daniel, das ist ja sehr hilfreich, das auch in unserer Zeit zu deuten. Wir übrigens organisieren von unserem Verein aus jedes Jahr ein Wochenende und da werden wir Daniel und Nebukadnezar betrachten am ersten Advent. Wie du gesehen hast, sagt Daniel 2,45, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Nun, das ist ein prophetisches Wort, weil die Deutung von diesem riesen Statue, was ja da Nebukadnezar in seinem Traum sah, war ja, dass tatsächlich eines Tages alle die Reiche, die in diesem Bild versteckt sind, zermalmt werden. Dein Reich komme. Diesen Stein, das Kommen des Reiches Gottes, des Reiches des Herrn Jesus. Daniel 12, dann nochmal ein Hinweis auch auf die letzten Tage. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Die Verständigen, also die Verständnis gewonnen haben durch das prophetische Wort. Viele werden geprüft, Vers 10, und gereinigt und geläutert werden, aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln. Und die Gottlosen werden es alle nicht verstehen. Die Verständigen aber werden es verstehen. Nun hoffen wir, dass wir zu diesen Verständigen gehören. Wenigstens, dass wir uns jetzt mit dem prophetischen Wort nicht nur hier im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament so befassen, dass wir vielleicht dadurch etwas Verständnis über unsere Zeit gewinnen. Und dazu möchte ich etwas mehr 2. Thessaloniker prüfen, denn in diesen Versen wird so das Ende der Endzeit beschrieben. Ich lese erstmal ab Vers 3. Denn der Tag des Herrn kommt nicht. Der Tag des Herrn, was ist damit gemeint? Nun, wenn man jetzt genauer hinschaut, ist der Tag des Herrn, hat einen Anfang und bricht an, wenn der Herr wieder kommt und sein Reich, sein tausendjähriges Reich aufbaut. Und diesen Tag des Herrn umfasst auch diese 1000 Jahre. Aber diesen Tag des Herrn hat einen Anfang und geht dann so vor sich. Es sei denn, dass dieser Tag des Herrn kann nur kommen, wenn erst der Abfall gekommen ist. Ein großer Abfall vom Glauben. Und der Mensch, der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Das ist also, was den Tag des Herrn an- oder einläutet. Der Mensch, die Gesetzlosigkeit muss vorher also offenbart werden. Und diesen Sohn des Verderbens, Judas wurde auch Sohn des Verderbens genannt, aber hier wird es auf den kommenden Antichristen gedeutet. So ist es von Johannes in seinen Briefen formuliert. In 1. Johannes 2, 22 ist der Antichrist Lügner, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. In 2. Johannes 1, 7 ist der Antichrist Verführer, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt. Irgendwie etwas andere, verschobene Vorstellungen über Christus, das macht der Verführer. Der Antichrist ist kommender, dessen Kommen von vielen Antichristen vorbereitet wird, 1. Johannes 2, 18. So finden wir die Hinweise, aber auch den Hinweis über Jesus, da wo die Verführung, den Abfall überhand nimmt. Es werden aber auch falsche Propheten unter dem Volk, es waren welche, wie auch unter euch falsche Propheten sein werden. Also Petrus deutet also auch zu den letzten Tagen. Die verderbenbringende Parteien heimlich einführen werden. Pass auf, es geht um Parteien, das heißt auch gewisse Spaltungen, die Verderben bringen an allen Seiten. Es gibt aber auch gewisse Spaltungen, die reinigen, die säuben. So gibt es Paulus später in den Korintherbrief auch an. Indem sie, und diese Verderbenbringende ist da, wo sie den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Nun, den Gebieter ist Jesus Christus. Der hat sie erkauft. Und sie verleugnen ihn. Das Wort Gebieter, das ist das griechische Wort Despotes. Ah, Jesus? Ein Despotes? So kennen wir ihn doch nicht. Aber ich sage euch, das Wort, das prophetische Wort gibt an, dass am Ende der Zeiten Jesus nur noch als lieb, als vergebend und so weiter dargestellt wird, aber nicht als diesen Herrscher, diesen Gebieter, den Wiederkommende. Denn dann, wenn er wiederkommt, wird er in Macht und Herrlichkeit auftreten. So, pass auf. Lasst uns auch hier weise werden und uns vom Wort Gottes belehren lassen. Weiter 2. Thessaloniker 2, Vers 4. Er, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens, eben der Antichrist, ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Nun, das ist ein ganz klares Zeichen. Dann offenbart er sich. Buchstäblich gedeutet würde das bedeuten, dass er in den Tempel in Jerusalem sich hinsetzen wird und sich als Gott ausgibt. Und diesen Tempel steht noch nicht. Aber alles ist bereitet. Es könnte recht schnell vonstatten gehen, dass ein neuer Tempel in Jerusalem gebaut wird, wo dann er, der Antichrist, sich drin setzen würde und wird. Vers 5. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Leider waren wir nicht dabei, weil es steht nicht ganz genau, was ihr nun denen gesagt habt. Sie wissen vielleicht mehr als wir, aber doch vielleicht ergibt sich das Nichtwissen auch in einer gewissen Sinne, dass diese Versen viel weiter gedeutet werden können. Und ihr wisst jetzt, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Nun, das ist eine ganz interessante Aussage. Denn, sagt Paulus dann, es regt sich schon das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Diese Verse zu deuten, fragt vielleicht ein bisschen Studium. Es heißt dann nochmals, was ihn aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Nochmals, nun muss der, der es jetzt doch aufhält, weggetan werden. Also dieses ihn und er bezieht sich doch eigentlich, wenn man genauer hinsieht, auf das Kommen des Antichrist, auf seine Erscheinung. Und das es, das was noch aufgehalten wird, ist die Ankunft des Antichrist. Es ist also noch was da, was dieses Kommen des Antichrist aufhält. Und nach dem Kommen des Antichrist kommt ja Jesus erst wieder. Deswegen schauen wir schon als Zeichen auf das Kommen des Antichrist, aber wir behalten den Weitblick. Dann wird Jesus wiederkommen. Nun schauen wir noch mal ein bisschen, was das bedeuten könnte, dieses Aufhalten des Kommen des Antichristes. Was hält auf und wer ist der, der aufhält? Da sind verschiedene Deutungen auch in der Kirchengeschichte. Ein paar möchte ich zeigen und eins noch ein bisschen weiter ausführen. Erstmal wird allgemein genommen gesagt, dass die Gemeinde, solange sie noch Gemeinde Jesu ist, und ich betone das, das kann man wirklich nicht mehr überall sagen. Übrigens, wir sind jetzt hier, ich bin überrascht, ich dachte, hier ist eine kleine Gemeinde, so 20, 25 Leute gestern, ja, und ich sehe auf einmal viel mehr Leute. Also Gemeinde, Sonntag, und wie ist es dann in der Woche oder am Samstag? Wo seid ihr? Ich fordere euch ein wenig heraus, aber das ist eine Realität, nicht nur hier, es ist überall. Vielleicht die Spitzenveranstaltungen, übertrieben, dann Weihnachten, Ostern, da kommen alle. Und den Rest des Jahres, ja, andere Dinge zu tun, Wichtigeres. Nun, was hält auf die Gemeinde, solange sie Gemeinde des Herrn ist und der Heilige Geist ist er, der aufhält, ist eine gute Erklärung. Aber es gibt noch ein paar andere, die auch meines Erachtens mit, oder ich könnte sagen nebenbei, auch eine Rolle spielen. Daniel deutet an, dass es eine Engelwelt gibt. Und diese Engelwelt verhinderte damals auch so ein bestimmte Engelfürsten, ein böses Werk zu tun. Und diesen Engeln haben dann auch Jesus aufgehalten in diese Visionen von Daniel. Und dann hat der Herr Jesus das gesagt, eben, dass Erklärung kam, Hilfe kam von Seiten des Herrn. Und der Engelfürst sorgte eben davor, dass Jesus nicht gleich zu Daniel hätte kommen können. Und so kann es auch heute sein. Aber vielleicht ganz wichtig, und da möchte ich ein bisschen näher darauf eingehen, das wurde schon bei den großen Erweckungspredigern vor vielen Jahrhunderten so gedeutet, dass was aufhält, dass das die staatliche Ordnung ist. Oder der Staat, das Römische Reich, mit ihrer Ordnung, ihrer Gesetzgebung, hier in Deutschland, das Grundgesetz. Und dann der Kaiser, das heißt der Führer der Politik oder Führerin, der oder die dieses Gesetz, diese Ordnung noch aufrecht erhält, durch die Gesetzgebung und so weiter. Aha. Noch haben wir es in Deutschland mit einem Grundgesetz zu tun. Hier in einem Heftchen fand ich einen sehr interessanten Artikel von einem ehemaligen Richter, er ist jetzt pensioniert, Thomas Zimmermann. Diesen Artikel heißt die Auflösung der christlichen Werte in den letzten 50 Jahren, das Sittengesetz und die Rechtsordnung des Grundgesetzes. Nun, das ist ein Mund voll mit schweren Worten, aber er wollte aufdecken, wie steckt es nun eigentlich ineinander? Das Grundgesetz einerseits und andererseits die Praxis in der Rechtsprechung. Da schrieb er, in Anbetracht der Gesetzgebung der zurückliegenden Jahrzehnte, unter anderem mit der weitgehenden Freigabe der Abtreibung des Bundestagsbeschlusses über die Homo-Ehe in 2017 und der Anerkennung eines dritten Geschlechts durch das Bundesverfassungsgericht auch 2017 und den Bundestag in 2018, erscheint es kaum zu glauben, dass es in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz auch heute noch heißt, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Okay, so macht er deutlich, dass dieses Sittengesetz also eine Schranke der ganz freie Entscheidung oder Entfaltung der Persönlichkeit dasteht. Das Sittengesetz war in 48, 49, also nach dem Krieg, auf Betreiben von christlichen Kreisen als Schranke der freien Entfaltung der Persönlichkeit in das Grundgesetz aufgenommen worden. In den ersten zwei Jahrzehnten nach 49 wurden unter den Inhalt des Sittengesetzes christlich begründete Normen, Gebote und Grundwerte verstanden, die vor allem folgende Handlungen verboten. Und das ist das Sittengesetz und das steht noch immer. Diese Handlungen wurden und werden prinzipiell nach diesem Sittengesetz verboten. Abtreibung, Tötung auf Verlangen, Selbstmord, Ehebruch, vor- und außerehelicher Geschlechtsverkehr, Prostitution, Inzest, Homosexualität, Doppel- und Mehrehe. Ups. Wenn wir nun diese Liste uns mal anschauen, dann bekommen wir den Eindruck, was steht noch überhaupt von diesem Sittengesetz? Ist noch was vorhanden? Es ist unglaublich. Die Aufnahme, schreibt Thomas Zimmermann weiter, des christlich-biblisch verstandenen Sittengesetzes als Schranke der freien Entfaltung der Persönlichkeit ist aus christlicher Sicht positiv zu bewerten. Ja, meine ich auch. Denn dieses Sittengesetz ist auf den Ordnungen Gottes gegründet. Denn Gott hat in seinem Wort auch die Grundlagen der Rechtsordnung für die Staaten im Geltungsbereich des neuen Bundes geoffenbart. Und diese Grundlagen bestehen vor allem in der Verpflichtung des Staates zum Schutz der in der zweiten Tafel der zehn Gebote genannten Rechtsgüter. Nun, diesen zweiten Tafel beinhaltet die zwischenmenschliche Gebote. Nicht lügen, nicht stehlen, nicht ehebrechen, nicht morden und so weiter. Ja. Das ist eben, was Grundlage der Ordnung in dem Grundgesetz noch verankert ist. Wunderbar. Aber wir verzweifeln, wenn wir sehen, was eigentlich hier beschrieben ist, 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Es ist schon wirksam. Nun, das merken wir sofort, wenn wir dieses Sittengesetz anschauen und die Praxis daneben stellen. Es regt sich schon. Es ist schon wirksam, da können wir sagen, Gesetzlosigkeit herrscht vor Gesetz. Unordnung nimmt Platz für Ordnung. Gefühl statt Wort Gottes. Kosmische Kraft statt Gotteskraft. Falsche Christus statt wahrer Christus. Das ist die Verschiebung, die am Ende der Zeit geschieht, Matthäus 24, 24, denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Konkret gesagt, am Ende der Zeiten wird von Seiten des Antichrist Zeichen und Wunder getan werden. Also seien wir sehr kritisch, wenn es um irgendwelche verborgene Kräfte geht. Seien wir kritisch. Seien wir wachsam. Dann schließt Thomas Zimmermans mit folgendem Fazit. Er sagt, namenhafte Stimmen in der Rechtswissenschaft, die das Sittengesetz wieder in seiner ursprünglich vom Verfassungsgeber gewollten Bedeutung zur Geltung bringen wollen, gibt es schon seit langem nicht mehr. Und auch in der Rechtsprechung ist eine solche Tendenz nicht vorhanden. Gegen diese faktische Abschaffung einer Grundgesetznorm durch Rechtsprechung und Rechtswissenschaft bestehen keinerlei Möglichkeiten einer juristischen Vorgehensweise mit dem Ziel, sie doch noch zur Geltung zu bringen. Da wird einem doch Angst und Bange. Faktisch steht es noch, aber praktisch so gut wie aufgelöst. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass man in der Politik dieses Grundgesetz nun aushebelt und ein neues Gesetz in einer neuen Ordnung schreibt. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, so sagt es 1. Johannes 2,18, wo Johannes so liebevoll sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde, das sagt er damals schon, seine Glaubenskinder. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Diese läuten das Kommen des einen Antichristen ein. So sagt dann Paulus, dass hier diese Verschiebung von Antichrist, oder man kann hin zum Antichrist statt Jesus Christ stattfindet. Dass viele Antichristen statt den einen Christus nun angebetet werden, gefolgt werden. Den Geist des Antichrist statt Geist Gottes. Die Kraft, die Wirkungen, die Machttaten statt die Person. Gott ist die Person des Herrn Jesus. Die Wirkung, wie fühlt sich das an? Mag ich gerne das Wort Gottes? Spüre ich da was? Steht vor der Wahrheit des Wortes Gottes. Nun, das ist die Entwicklung, die Paulus dann in Vers 11, 2. Thessalonicher 2 so formuliert, da sagt er, und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, eine Wirkung. Und diese wird sogar von Gott gesandt. Das ist unglaublich, dass sie der Lüge glauben. Ich habe den Eindruck, wir leben sehr stark in dieser Zeit. Ich habe den Eindruck, dass fast weltweit eine Lüge hochgehalten wird, auch über eine vermeintliche Pandemie. Und Menschen glauben es. Wenn man die Zahlen sieht und nüchterne Leute, die die Statistiken kennen, sagen wir, das ist gar nicht zu finden. Und es waren Menschen, die vorher geglaubt haben und dann gezählt haben, die Fakten und sagen, das klafft weit auseinander, stimmt nicht. Sind wir alle nun so weit? Aber nun steht hier, Gott sendet das, dass Menschen eine Lüge glauben, eine Wirkung. Nun in dem Buch, was wir beide geschrieben haben, Spirituelle Kräfte des neuen Zeitalters, da geht es eben über die Kräfte des New Age, die Kräfte der Esoterik, die auch Menschen verführten und verführen auf spirituelle Art und Weise. In viele Arten der andersartigen und anders ausgerichteten Praktiken teilzunehmen, wie Yoga, Mandalas, Fantasiereisen, Ki oder Chi, Engel und so weiter. Das beschreiben wir eben in diesem Buch. Das hat schon längst stattgefunden und findet noch immer statt. 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Nachdem das Geheimnis sich schon regt, auf einmal wird er offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes. Wow, dein Reich komme. Jesus, du kommst, und wenn du kommst, ist ein Hauch und der Antichrist ist vernichtet. Das heißt, dein Wort, diesen Hauch, diesen Mundesausspruch des Herrn Jesus wird in aller Klarheit die Macht des Antichrist dann komplett vernichten und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, das heißt die Erscheinung des Herrn Jesus, wenn er kommt. Deswegen sollen wir doch beten, gerade heute, in dieser Zeit, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, und vergessen wir es nicht, also auch das Kommen des Antichristen muss geschehen. Auch das ist im Willen Gottes. Er sendet eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass Menschen Lüge glauben. Danach wird erst Jesus wiederkommen. Alles gehört dazu. Aber natürlich beten wir, dein Reich komme. Und da ein bisschen näher darauf einzugehen, dein erstens, zweitens Reich, drittens komme. So ist dieses Gebet, dein Reich, das ist das Reich des Vaters, das Reich des Sohnes, im Vater unser Schluss, da ist das nochmals aufgenommen und nicht überall steht das, das steht nicht in der Schrift eben, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Aber wir können es auch schon in der Schrift erkennen, dass das allgemein wohl ein Spruch gewesen sein mag. In 2. Timotheus 4, Vers 18 heißt es, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten, sein Reich. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier haben wir die Komponenten, die das Vater unseres Schlusses ja auch rechtfertigen und sagen, das ist biblisch, das ist richtig. Dein, oder? Unser? Wir hier? Markus 5, Vers 7. Jesus klärt da auf über Weingärtner, die eine Verwaltung bekommen haben und die nun eigentlich diesen Weinberg oder das Land oder diese Welt verwalten sollen im Sinne Gottes, aber sie wollen keine Abgaben geben. Sie wollen sich nicht mit dem erben, mit Jesus Christus als den Sohn des Verwalters oder des Gebers dieses Gebotes vereinigen. Diese Weingärtner, so heißt es dann am Ende von diesem Gleichnis, sprachen zueinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und das Erbe wird unser sein. Unser. Bitte ohne dem Geber. Wir machen das schon alleine. Und das ist dabei zu geschehen. Wir wollen mit dem Geber alle Gaben nichts zu tun haben. Wir wollen nur die Gaben und dann selbst verwalten. Und so ist es auch in 1. Mose 11 schon angegeben, im Anfang der Menschheitsgeschichte, wo sie in Babel zusammenkamen, eine schöne Fläche, wo sie dann zueinander sagten, auf, lasst uns Ziegel streichen. Und sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, wir uns einen Namen gegen Gott, den Herrn, und gegen seinen Gesalbten. Nun, ob der Turmbau zu Babel so ausgesehen hat, wissen wir nicht. Der Maler hat zum Ausdruck gebracht in diesem Gemälde 1563 von Pieter Bruegel, dass diesen Turm nicht fertig war. Denn Gott war ja vorher runtergekommen, er kam ja herunter, um sich das anzuschauen, und zerstreute alle in alle Länder. Aber interessanterweise ist genau das auch in dem EU-Parlamentsgebäude in Straßburg zum Ausdruck gebracht. Genau diese Form. Und dass wir dort einmal waren und eine Führung uns haben geben lassen, sagte die Frau, ich habe dann buchstäblich diese Frau in Frage gestellt, ob das den Turmbau zu Babel wäre. Dann hat sie natürlich nicht sofort gesagt, aber sie sagte, zum Ausdruck wird gebracht, dass die EU noch nicht fertig ist. Interessant. Dieses Thema wollte also der Architekt zum Ausdruck bringen und sollte es auch. Hier heißt es eben in diesem Bestreben, Europe, many tongues, one voice, oder viele Sprachen, eine Stimme. Wir erheben nun die Stimme gegen den Herrn und seinen Gesalbten, die großen Gremien, die großen Drahtzieher, die Machthaber dahinten. Gestern haben wir einiges auch davon schon aufgedeckt, weil das auch im Sinne des Geistes des New Age stattfindet. Dein Revier, das drückt sich aus in solche Slogans wie Yes, we can. Wir schaffen das. Kennen wir diesen Ausbruch? Wir packen das schon. Wir brauchen eine neue Weltordnung. Gestern darüber gesprochen. Nun, das machen wir schon miteinander. Wir brauchen einen Impfstoff. Der ist unsere Befreiung oder sogar, christlich ausgesagt, ein Gottesgeschenk. Dein ist eben diese Sache in diesem Vaterunser-Schluss, denn dein ist das Reich. Darum bitten wir, dein, nicht unser. Erheben wir den Blick auf die richtige Richtung und eben die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vater dein. Zweitens Reich. Nun, das Reich Gottes wurde ja von Johannes der Täufer schon verkündigt, Matthäus 3, Vers 1, da sprach Johannes der Täufer, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe. Und dann übernahm Jesus diesen Predigtsatz, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das heißt, das Kommen des Reiches fing sofort an, da wo Buße, wo Umkehr stattfand. Leider wird das zu wenig verkündigt, aber auch da soll uns das prophetische Wort hinleiten, dass wir in unseren Herzen bewahren. Wir müssen Buße tun. Wie es übrigens Martin Luther in 1517 in seiner 95 Thesen zum Ausdruck brachte, zwar in dem ersten These, wo er sagte, eben da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Das war überraschend. Und nicht nur durch ein paar Ablässe, nein, das ganze Leben soll ein Lebensstil der Buße, der andauernden Umkehr darstellen. Wenn ich erkenne, dass etwas daneben gegangen ist, dass ich erkenne, dass ich für anderen ein Anstoß bin, vielleicht sagen es mir auch andere, dass ich dann umkehre und das nicht mehr sein will, nicht mehr tue. Nun, manchmal erkennen wir es nicht, aber wenn wir die Bereitschaft haben, Buße zu tun, dann werden wir auch bereitwillig manche Weisungen von anderen als Hilfestützen annehmen. Das ist, wenn wir leben in einem Lebensstil der Buße, der Umkehr. Ich habe gestern meine Arbeit vorgestellt, eine Studie über das Phänomen der Konversion, der Bekehrung einzelner Tibeter zum Christentum. Diese Menschen kannten Gott gar nicht und sie mussten lernen, Buße zu tun. Und nicht nur einmal. Sie nahmen Jesus auf und stellten fest, alsbald fielen sie wieder ab. Das ist natürlich. Das ist den Kampf des Geistigen gegen den Fleischlichen. Und sie mussten durch Fallen und Aufstehen langsam wachsen, erwachsen, reif werden. Und da fielen Leute durch, 2 von den 9 sind auch wieder abgefallen und sind noch nicht wieder zurückgekommen, noch nicht, hoffen und beten dafür, dass sie zurückkommen. Das heißt, sie fielen deswegen ab, weil sie die Anfechtungen, die kamen, nicht als ein Teil ihrer Bekehrung wahrnehmen konnten. Leute, wenn ihr bekehrt seid, dann werdet ihr angefochten. Dann werdet ihr Schwierigkeiten haben. Ihr werdet manchmal so am Grund und Boden zerstört sein, dass ihr sagt, oh, bin ich überhaupt ein Christ, bin ich überhaupt gläubig? Das ist richtig, das ist gut, weil wir da diese Bereitschaft, uns durch und durch zu prüfen, stehen und wandeln. Das ist das Leben eines Bekehrten. Martin Luther wollte Buße und Umkehr als Lebensstil verkündigen. Er hoffte auf Vereinigung unter dem einen Wort Gottes. Er hoffte, dass die ganze Kirche sich in diesen echten Buße eingeben würde. Er wollte reformieren, stattdessen geschah die Reformation. Es ging nicht anders. Und da müssen wir uns auch fragen, manchmal können wir mit manchen Leuten nicht mehr zusammen, weil diese Bereitschaft einer Umkehr nicht mehr da ist. Weil wir durch ihren anderen Lebensstil mitgeschleppt werden und sie stecken uns mehr an, als wir sie anstecken. So müssen wir manchmal auch in unserem Leben eine Reformation vornehmen. Luther ordnete sich der Schrift unter. Und das macht er so. Er sagte, drum, wenn Moses schreibt, dass Gott in 6 Tagen Himmel und Erde und was darinnen ist, geschaffen habe, so lass es bleiben, dass es 6 Tage gewesen sind. Kannst du es aber nicht vernehmen oder verstehen, wie es 6 Tage sind gewesen, so tue dem Heiligen Geist die Ehre, dass er gelehrter sei denn du. Schlichte Aussage, wie hilfreich. Weil es aber Gott redet, so gebührt dir nicht, sein Wort aus Frevel zu lenken, wo du hin willst. Wow, das ist Umkehr zum Wort Gottes. Für einem selbst eine ganz wesentliche Aussage. Luther wies also auf Jesus durch das Wort. Also sagt er, musst du Christum auch ansehen, wenn du ihn willst kennen und wissen, wer er sei. Nicht wie dich deine Augen und Sinne weisen, sondern wie dir sein Wort ihn zeigt und vormalet. Okay, wir müssen also Jesus aus der Schrift kennenlernen. Und nochmals, am Ende der Zeiten müssen wir Jesus vielmehr als Gebieter, als dass er eben liebevoller Vergeber ist, kennenlernen und aufnehmen, wie es eben das Wort uns vormalet. So sagte Jesus, Lukas 17, 20, und als er von den Pharisäern eben gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Eine eigenartige Aussage. Eine kleine Begebenheit von meiner Seite. Er sagte denn, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und dann und wann ist es wirklich merkbar. Eine Begebenheit meiner Seite, also am letzten Jahr in 2020 war es am 18. November Bußenbettag. Diesen Tag gab es als Feiertag. Aber in den meisten Bundesländern ist es nicht mehr ein Feiertag. Aber genau an diesem Tag wurde in Berlin eine ganz wesentliche Gesetzesänderung vorgenommen. Das sogenannte Ermächtigungsgesetz sollte klarmachen, dass in sogenannter pandemischer Lage die Regierung, sprich die Bundeskanzlerin in diesem Fall, ganz schnelle und abrupte Entscheidungen treffen darf und alle müssen sich dahinter hinterscheren. Nun, ich habe gemerkt, das ist eine ganz schlimme Entscheidung. Da wird, man könnte sagen, die Breite einer Demokratie kaputt gemacht und zu einem fast diktatorischen Stil und hierarchischen Aufbau der Gesellschaft verändert. Und ich hatte gerade den Tag vorher, wir hatten abends noch Hauskreis gehabt, wir hatten ein bisschen darüber geredet, unsere Sorgen noch ausgetauscht und irgendwie in der Nacht, ich konnte nicht gut so schlafen und ich wachte auf und ich dachte, Martin, du musst dahin. Ich hatte auch noch einen sehr guten Text gelesen von jemand, der behauptete, was wir als Bürger einer Demokratie eigentlich tun sollten. Wir sollten nicht uns stille hinsetzen und mal abwarten. Nein, in einer Demokratie regiert doch eigentlich das Volk. Wir sollen die Stimme erheben, wenn etwas nicht in Ordnung geht. Und ich dachte, Martin, wann hast du jemals aktiv gezeigt, dass du mit manchen Dingen nicht einverstanden bist? Und das hat der Autor von dieser Schrift ja auch vorgestellt. Wann hast du zum letzten Mal eine Petition unterschrieben? Wann bist du auf eine Demo gegangen? Ich dachte, Martin, du musst Buße tun. Du hast die Rechte und die Pflichten eines Bürgers, eines demokratischen Landes nicht wahrgenommen. Das war persönlich so, wie ich es erfuhr. Es war so hilfreich. Nun, ich stand auf, haben mir dann ein Schild zusammengebastelt, da steht drauf, man kann es vielleicht nicht gut lesen, am Buß- und Bettag, Fragezeichen. So bin ich hingegangen und habe alle das Schild gezeigt. Die Demonstranten und die Polizei, alle wollte ich denen zeigen. Es war ja gut, also an dem Morgen, Elke, die hat einen gesunden Schlaf gehabt, also sie ist liegen geblieben, wir haben keine Diskussionen gehabt, ich konnte einfach losfahren. Nun, da stand ich auf einmal mitten in ein Gewusel, in eine ganz komische Situation. Die meisten, die waren sehr friedlich. Hier sieht man das ja auch, Gandhi und ja, diese ja, etwas esoterisch gesinnte Menge. Und so ging ich da umher und zeigte es allen. Bekam dann noch mit, wie aggressiv die Polizei auftrat. Wirklich, ich habe es gesehen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Was da geschehen ist. Ich war entsetzt. Aber ich war in Buß- und Bettag-Modus. Ich habe mich überhaupt nicht anstecken lassen. Übrigens das Volk auch so gut wie nicht. Von irgendwelchen Aggressionen. Und so ging ich weiterhin. Ich wurde einmal fast von einem Polizeiassist mit auf die Wache geschleppt und ich habe ihm dieses Ziel gesagt, Buß- und Bettag. Und dann hat er es schnell gesehen und hat gedacht, okay, der Mann, der hat wohl eine andere Absicht. Aber es war jetzt komisch. Und so ging ich mit meinem Schild weiter und lief herum und auf einmal sprach mir eine Frau an und die fragte, was meinen Sie? Was meinen Sie mit Buße und Beten? Die da, die müssen doch Buße tun, sagt sie. Ich sage, ja, in Betracht zu ihrer politischen Verantwortung werden sie gewiss zur Verantwortung gezogen. Aber ich sage, sagte ihr, diesen Buße tun geht uns allen. Also jeder auf seine Art und Weise, in sein kleines Leben, da müssen wir alle Buße tun. Oh, sagt sie, ja, ich erkenne das. Ich bin immer so zornig, sagt sie. Auf einmal, und so wollte ich sagen, standen wir mitten in dieses Gewusel mit Wasserkanonen und Gedränge und dies und das. Und war das Reich Gottes wie in einer Glocke, konnte ich diese Frau, die eine reine Esoterikerin war, das Evangelium verkündigen. Es war unglaublich. Nun, so ist das Reich Gottes manchmal in unserer Mitte. Mitten in der Gewusel dieser Welt. Das ist wunderbar. Und diese Frau hat erkannt, was ich ihr sagte, dass es wahr ist und dass das ansteht. Wow. Jesus sagte, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde bis zu jenem Tag, so sagt es deine Jünger, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Wow. Das ist die Perspektive, die Jesus seine Jünger, die Menschen, die ihm nachfolgen wollten, gab. Ich verordne euch sogar, sagte Jesus, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Dein Reich, komme. Drittens, dieses Gebet ist so wichtig. Paulus, und jetzt schalte ich 2. Thessalonicher 2, die ersten beiden Versen ein, sagte, wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Offensichtlich herrschten von Anfang an in der christlichen Gemeinde Positionen vor, die sagten, der Tag des Herrn ist schon da. Es ist schon alles geschehen. Wir leben mitten da drin. Oder manche, die sagten, vielleicht, das ist gar nicht etwas, was real geschehen wird, das ist nur symbolisch. Und es ist sehr wichtig, dass wir sehen, dass diese Einstellung bis heute in den Gemeinden vorherrschen. Und da geht es um Einstellung zu dem sogenannten Millennium, das tausendjährige Reich. Da gibt es Millennialismus, Postmillennialismus und Prämillennialismus. Ich werde es erklären. Erstmal dieser Amillennialismus. Da geht es darum, dass diese Lehrströmung davon ausgeht, dass es keine wortwörtliche tausendjährige Herrschaft Christi auf Erden geben wird. Es wird also nicht ein buchstäbliches tausendjähriges Reich geben, so lehrt diese Richtung. Offenbarung 20 sei nicht als zukünftiges Ereignis, sondern ein gegenwärtiger Prozess, die Realisierung. Laut dem Missionsbefehl Matthäus 28, 18 habe Christus alle Vollmacht erlangt und anhand von Matthäus 12 sei das Reich Gottes schon gekommen. Es ist einfach unsichtbar mitten unter uns. So wird in dieser Richtung das Reich Gottes als Symbolis dargestellt. Sehr viele Christen glauben genau das. Dann Postmillennialismus. Ein bisschen anders. Da heißt es, mittels Kraft des Evangeliums und der Vollmacht Christi, wiederum in Matthäus 28 und der Dynamik des Reiches Gottes, Matthäus 13, die Gleichnisse, wird der christliche Glaube die Welt immer mehr erfassen. Also, so wird eins nach dem anderen erfasst. Das heißt, hier fehlt eben diese Sicht, dass es einen Abfall gibt. Nein, die Christenheit wird immer größer. Und in gewissem Sinne sieht es auch so aus. Denn ich sage mal so, Christentum ist die größte Religion dieser Welt. Und wird es wahrscheinlich zu Ende bleiben. Aber ist dieses Christentum entsprechend dem, was Jesus lehrte? Da glaubt man weiterhin, dass dieser Einfluss dann schließlich in das Millennium mündet und für eine unbestimmte Zeit andauern und nach dessen Ende dann Jesus wiederkommen wird. Also wir bauen schon das Reich Gottes so hier in unserer Mitte. Sehr positiv ausgerichtet, klingt gut. Wir nehmen also Einfluss in die Politik und so weiter und bauen das Reich Gottes hier. Dann Prämillennialismus. Da glaubt man, dass Matthäus 24 so zu deuten ist, dass es ein Ereignis ist, das noch in Zukunft liegt und das durch die Wiederkunft Jesu abgeschlossen sein wird. Das ist die einzige Richtung, die glaubt, dass es ein buchstäbliches Reich Gottes in dieser Welt geben wird. Zu dieser Zeit werden die verstorbenen und lebenden Gläubigen in Auferstehungsleibern mit Christus im Millennium herrschen. Nun, diese Richtung, so würde ich sagen, ist die Richtung, die vielleicht, ja, die wir noch, Entschuldigung, kann man nicht mehr sagen, die wir vielleicht in dem Sinne am meisten in dieses Bittgebet hineingeben. Ich persönlich glaube, dass es so sein wird. Ich glaube auch, dass es deswegen in dem Sinne passend ist, dass genau diese, die das glauben, in diesem Bittgebet verharren, dein Reich komme. Wir erwarten es noch. Es steht noch aus. Es ist noch nicht da. Und Paulus gab an in Apostelgeschichte 14, Vers 22, dass sie damals schon zu Anfang die Seelen der Jünger in Lystra, Ikonium und Antiochia stärkten und sie ermahnten, im Glauben zu verharren und sagten eben den Gläubigen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Da werden wir die Realität der uns bedrängenden Welt wahrnehmen. Wir werden das zwar als Druck erkennen und vielleicht auch spüren, aber wir werden die Hoffnung nicht aufgeben, die fest ist, weil das Wort uns angibt, dass er wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit und mit ein Hauch seines Mundes dann das ganze antichristliche Reich auslöschen wird. Unglaublich. Nun, ich habe das bei diesen Tibetern, du hast es noch einmal zitiert, dargestellt, wie leicht sie wieder abfielen und was es bedeutete, in einer bedrängenden Welt, weil die ganze Welt für diese Tibeter ist antichristlich, sprich ist buddhistisch. Und sie sind davon angesteckt und es ist ein sehr großer Kampf für diese wenige Christen dort standzuhalten. Das wird aber, wenn wir genau hinschauen, für uns auch immer schwieriger sein. Dein Reich komme. Nun, wie sieht es aus? Paulus in Römer 8, und damit schließe ich, Vers 17. Wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir auch Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Herr Jesus, dein Reich komme. Amen.